Wir haben Gäste mitgebracht, ein Ehepaar aus der Nähe von Hannover, und wir freuen uns, bei euch zu sein. Ich selber bin ja hier schon nicht mehr so bekannt, aber ich habe mal nachgeguckt in meinen Papieren. Ich habe eingeschrieben, wo ich gepredigt habe. Das ist ein dicker Ordner schon. Und in vier Kontinenten bin ich gewesen. Und hier bei euch war ich Anfang der 60er Jahre. 65 habe ich eingetragen, aber ich bin vorher schon hier gewesen. Damals war die Gemeinschaft noch nicht geteilt. Sie hängte damals noch mit alten Kirchen zusammen. Und einige Brüder baten mich, ob ich nicht Prediger hier werden könnte. Ich war aber schon Evangelist bei Neues Leben und meine Evangelisationen, die liefen sehr stark. Aber ich sagte, es ist nicht gut, wenn 30 Ortschaften von einem Prediger versorgt werden. Damals Bruder Stahl, mit dem ich gut befreundet war, war jeden Tag woanders. Manchmal nur eine Familie und da muss der Bibelstunde halten. Ich sage, das geht auf die Dauer nicht, denn dann kann man weder etwas erhalten noch aufbauen. Und dann hat man danach hier das Gebiet geteilt und ich denke, das ist gut so, weil man dann besser arbeiten kann, nicht? Man kann den Einzelnen mehr nachgehen, ja. Auf jeden Fall, die alten Brüder, viele, einige sind noch da, die ich von damals kenne, aber ihr seid alle älter geworden. Ja, ich auch. Ich werde, so Gott will, in den nächsten Tagen 91, ja, und habe so ein bisschen mit Schwindel zu tun, aber ich schwindle jetzt auf der Kanzel nicht. Nein. Gut. Jedenfalls heute will ich mal nicht keine lange Predigt halten. Ich musste manchmal sehr lange predigen. Ich weiß noch, einmal in Rumänien durfte ich nicht aufhören, noch in der Kommunistenzeit. Die sagten, es kommen immer mehr Leute. Die standen schon draußen auf der Straße. Und das war gefährlich, weil die Kommunisten das sahen. Und Rumänien war sehr schlimm damals. Sie hatten mich kennengelernt über Radio Luxemburg und hatte Einladung bekommen. Ich sagte, ich fahre dann hin. Und da musste ich einmal 4 Stunden hintereinander predigen. Also heute mache ich nur drei. Ja, das genügt. Ja, also ich habe ein Wort, was wir schon hier im Lied immer wieder gesungen haben. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit oder deine Treue, so weit die Wolken gehen. Hier wird vom Herrn gesprochen. Wer ist das? Zu Baal sagte man auch Herr, aber das ist ein falscher Gott gewesen. Sondern es geht um den Gott, der den Namen Yahweh hat, der sich dem Mose offenbart hat, damals bei dem brennenden Busch. Ich bin Yahweh, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Also der Ewige, der ist es, der dieses hier sagt oder von dem man sagt, deine Güte oder deine Gnade, die reicht, soweit der Himmel ist. So weit der Himmel, bis zum Horizont geht man ein Stück weiter, ist der Horizont noch weiter. Gottes Gnade und Güte ist immer da. So war es auch in meinem Leben. Ich habe in der letzten Zeit, ich bin ja eigentlich nun schon immer noch in meinem Rentnerdasein und ich bin jetzt 25 Jahre schon in der Rente und habe immer noch gepredigt, gebe Bibelschulunterricht und vieles andere mehr, nachgedacht. Überall war Gottes Gnade. Und dann weiter, deine Treue oder deine Wahrheit hat Luther übersetzt, aber deine Treue oder manche übersetzen, deine Zuverlässigkeit. Deine Zuverlässigkeit, soweit die Wolken gehen. Gott ist zuverlässig. Manchmal meinen wir, er ist nicht da. Und das war ja mein Problem. Damals auch, ich ging zur Sonntagsschule, habe Kinder Lieder gelernt. Ich wusste um Gott. Ich wusste um vieles, was andere Kinder nicht wussten. Die Sonntagsschule in der Gemeinschaft, die war mir sehr wertvoll, obwohl ich nicht die ganze Bibel kannte, aber die Geschichten zumindest. Und als ich dann von meinem Lehrer ein Pimpf wurde, das ist also ein Hitlerjunge, mit 10 Jahren, ob ich wollte oder nicht, wurde ich jetzt ein Hitlerjunge. Und da mussten wir marschieren. Und dann mussten wir Lieder singen. Manche waren ja harmlos, die blauen Dragoner. Ich war, also war reiten mit klingendem Spiel durch das Tor. Aber der Schluss, der wurde dann so gesungen. Die Juden ziehen daher, Sie ziehen durchs Rote Meer. Die Wellen schlagen zu, die Welt hat Ruhe. Also es war gegen die Juden. Und ich kann euch sagen, ich konnte nicht mitsingen. Ich war noch nicht bekehrt, aber geprägt von Gottes Wort. Ich kannte doch meinen David. Ich kannte doch die Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Es waren doch alles Juden. Und dagegen konnte ich nicht sein. Also ich war kein Anti-Nazis-Mensch, aber ich konnte bestimmte Dinge nicht mitmachen. Das ist mir später in der DDR passiert. Wir sind ja dann Heimatvertriebene geworden. Wir mussten weg. Wir kamen dann nach Mecklenburg, wo ich dann noch konfirmiert wurde und dann schließlich in den Jugendkreis eingeladen wurde und zu einer Freizeit kam. Und dann habe ich mich bekehrt mit 16 Jahren. Und als ich mich bekehrte, ich musste erstmal vorher, um eine Schreinerlehre zu machen, in die kommunistische Jugend, in die FDJ eintreten. Ich bin eingetreten und dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich überlegt, das passt nicht zusammen. Da ist Kommunismus, da ist Atheismus, da ist man gegen Gott, gegen das Christentum. Da kannst du nicht mehr mitmachen. Und ich bin ausgetreten und da bekam ich meine Schwierigkeiten. Ich durfte noch meine Lehre zu Ende machen, aber dann wurden mir die Papiere weggenommen und sie wurden nach Sachsen ins Uranbergwerk geschickt. Die Russen hatten damals in Sachsen die Wismut AG und da musste ich Uran schürfen, ob ich wollte oder nicht. Und obwohl ich mich wehrte, ich habe mit dem russischen Kommandanten gesprochen, ich sagte, ich habe Schreiner gelernt, jetzt will ich auch so arbeiten. Nein, sagte er, du musst hier arbeiten, fertig. Und da war ich wütend. Und sagte, da haue ich eben ab. Und da sagte die Dolmetscherin, bitte sagen Sie sich nochmal, sonst muss ich es übersetzen. Wenn die das übersetzt hätte, der hätte mich sofort eingesperrt. Ja. Aber jedenfalls, ich bin dann abgehauen und der Geschäftsführer, der hatte das alles mitbekommen mit dem Kommandanten, der sagte, wollen Sie wirklich abhauen? Ich sagte, ich hau ab. Da sagte er, gut, ich sag nichts. Das war auch wieder Gottes Gnade, dass der mich nicht verriet, denn er hätte es eigentlich tun müssen. Dann kam ich auf den Bahnhof und da war ein großes Menschengemenge und Russen waren da und machten Kontrolle. Jeder sollte einen Pass vorschreiben, aber ich hatte keinen Pass. Das hatte der Kommandant doch da in diesem Uranbergwerk. Also ohne Papiere bin ich gereist. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich war der Einzige, der nicht kontrolliert wurde. Dann unterwegs in der Bahn nach Berlin, nach West-Berlin, da hielt der Zug vor West-Berlin und dann kam ein Haufen Polizisten rein, Volkspolizei. Auch wieder den Pass vorzeigen. Und kam ein Offizier zu mir, na, den Pass bitte. Ich sagte, ich habe keinen. Wieso? Wo kommen Sie denn her? Ich sagte, na, aus der Wismut AG. Ja, dann haben Sie doch einen Führer, einen Urlaubschein. Nee, sage ich, habe ich nicht. Ich bin so gefahren. Guckt er mich an. Was haben Sie denn im Koffer? Und auf einmal sagte er, gab mir die Hand, ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Stellt euch mal vor, der hätte mich eigentlich festnehmen müssen. Aber das war Gottes Gnade wieder. Ich kam dann nach West-Berlin und bin dann anerkannt worden als politischer Flüchtling. Und so war das eben eine ganz wunderbar. Aber ich will noch etwas sagen zu dem Vers, den ich gelesen habe. Herr, deine Gnade oder deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit oder deine Treue, soweit die Wolken gehen. 1947 wurde ich konfirmiert. Und als ich diesen Spruch bekam, habe ich mich geärgert. Erstens, ich kannte ihn nicht. War mir ganz fremd. Und das Zweite war, von wegen Güte Gottes. Wo ist die Güte Gottes? Ich habe gehungert. Wenn ich morgens zur Arbeit ging, in die Lehre, da habe ich schon damals noch zur Schule, da habe ich schon das Stückchen Brot, was uns zugeteilt war, gegessen und dann hatte ich den ganzen Tag nichts. Und dann Heimat vertrieben, uns hat man rausgejagt, wir mussten zu Fuß einige hundert Kilometer laufen, bis wir dann in die spätere DDR kamen. Wo ist die Güte Gottes? Und dann als sogenannte Flüchtlinge und Vertriebene wurden wir von den Einheimischen nicht anerkannt. Wir waren Fremde. Was wollt ihr hier? Geht doch wieder nach Hause, hieß es. Man war also ein Fremder. Und wo war jetzt die Güte Gottes? An Gott glaubte ich noch. Aber an die Liebe, In der Sonntagsschule hatte ich gelernt, Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ja, von wegen Gottes Liebe. An den lieben Gott glaubte ich hier nicht mehr. Meine Mutter, die ja nun eine gläubige Frau war, die ging zur Kirche nachher und sie sagte, du gehst mit. Ich kann euch sagen, das war das Langweiligste, was ich miterlebte. Ich hörte immer die Kirchturmuhr, die schlug viertel, halb, dreiviertel, zwölf. Was war ich immer froh, wenn es dreiviertel, dreimal schlug. Und ich dachte, jetzt ist bald zu Ende. Und wenn er dann so lang predigte, war das schrecklich für mich. Wenn man mich gefragt hätte, bist du Christ, dann hätte man gesagt, ja, was denn sonst? Und ich wurde konfirmiert und bekam dann diesen Spruch. Und dann wurde ich eines Tages eingeladen, durch die Gemeinschaft in den Jugendkreis. Alles zusammengewürfelte Leute von Ostpreußen, von überall her. Und die sprachen mich an. Besonders eine Gemeindeschwester, die sagte, Willi, komm doch mal in den Jugendkreis. Aber ich wollte nicht dorthin. Denn der fand statt, da wo der Konfirmandunterricht gewesen war. Da wollte ich gar nicht mehr hin. Aber sie waren so freundlich, die jungen Leute, die holten mich sogar ab. Und dann erzählten sie, es gibt eine Jugendfreizeit. Weiter weg. Ich wusste nicht, was Freizeit ist. Es bedeutet wohl nicht arbeiten, Freizeit. Naja, gut. Aber jetzt dahin zu den Frommen, dann hörte ich, die hatten Andachten gehabt, Bibelarbeit. Nein, das wollte ich nicht. Aber dann erzählten sie, oh, da gibt es auch gut zu essen. Die Amerikaner haben Pakete geschickt. Wir haben sogar Milchreis mit Zucker und Zimt um die Wette gegessen. Mensch, in der Zeit, wo mein Magen so knurrte. Und da sagte ich, wenn sie dich noch mal einladen, gehst du hin. Aber du sagst nicht, warum du mitgehst. Und dann haben sie mich wieder eingeladen. Da habe ich gesagt, gut, naja, wenn er so lange quält, nicht wahr, dann habe ich ganz gnädig getan. Und bin dann mitgefahren. Und wisst ihr was? Ich bekam mein Essen. Amerikanische Geschwister hatten wieder gespendet. Man hat gut gekocht. Wir haben uns satt gegessen, wirklich satt gegessen. Es gab auch Sport, Fußball, was ich wollte. Aber ein paar Mal am Tag Bibelarbeit. Vormittag eine Bibelstunde, von wegen 2 Stunden dauerte die. Nachmittag, abends auch und ganz früh noch eine Gebetsstunde. Ja, meine Güte, da ist er sehr fromm. Aber wir hatten einen Evangelist aus Ostpreußen. Der konnte erzählen. Der war packend. Der verstand die Jugend auch. Und den liebten wir alle. Und wenn wir seine biblischen Geschichten hörten, Mann, das war spannender als manche Roman. Also ganz fantastisch. Und das hat mich angesprochen. Und dann hörte ich Zeugnisse, wie Leute erzählten, wie sie im Krieg waren, wie die Bomben da einschlugen und Menschen starben und sie sich dann bekehrt haben. Dann waren andere Leute da wie ich, hatten fromme Eltern. Mein Vater war noch nicht bekehrt, aber meine Mutter. Und haben sich dann erst bekehrt. Sie mussten sich auch bekehren. Dann habe ich erst mal überlegt, dass ich ja verloren bin. Das habe ich dann alles erkannt und habe dann Jesus Christus als meinen Heiland angenommen. In der Schlosskirche, das war in einem Schloss. Die Russen hatten die Möbel alle kaputt gehauen. Und da durften wir eine Freizeit drin halten. In der Schlosskirche. Da habe ich mich bekehrt. Ich bin also sehr fromm und dann noch adlig wiedergeboren. Ja. Ja. Und von da an brannte mein Herz für Jesus. Ich kam nach Hause. In der Lehre war ich ja nun. Ich habe es erzählt. In der Werkstatt. Man hat mich ausgelacht. Ja, du bist jetzt so fromm, weil deine Mutter fromm ist. Und wer weiß, wenn du mal selbstständig bist, dann wird's anders werden. Die hätten recht gehabt, wenn Jesus nicht gewesen wäre. Aber der hat mich durchgebracht. Naja, und jetzt muss ich ja mit 18 Jahren ins Uranberg weg. Und da habe ich dann diese Wunder erlebt, wie der Herr mich schon führte. Und jetzt kam ich nach Berlin, bekam nachher eine gute Arbeit bei einem Architekten. Und der hatte einen Kompagnon, der hatte eine große Schreinerei und habe bei ihm gearbeitet. Und Berlin hatte damals nur Trümmer. Also ich weiß nicht, wo die Leute alle gewohnt haben, nur in Trümmern. Und jetzt mussten wir neue Fenster einsetzen und alles Mögliche bauen. Ich war in Museen und Krankenhäusern und überall, dann in Privathäusern. Und da habe ich Zeugnis ablegen kann. Ich war bei Homosexuellen, alles Künstler, die spielten den Siegfried und so weiter, nicht wahr? Und fingen mit ihrem Zeug da an und ich konnte ihnen von Jesus erzählen. Das habe ich einfach dann getan. Und da fing ich an zu predigen, obwohl ich nie predigen wollte. Was meint ihr, wie schüchtern ich war? Das glaubt man mir heute schon oft nicht mehr. Aber ich war sehr schüchtern und es war gut, dass ich nach Berlin kam. Das war das richtige Feld für mich. Ja, und jetzt weiß ich noch einmal, mit dem Chef, mit dem Architekten war ich in einem Außenfahrstuhl und da blieben wir zwischen zwei Stockwerken hängen. Wir kamen nicht vorwärts, nicht rückwärts. Wir riefen, kein Hausmeister da, nichts war da. Also mussten wir warten, bis wir endlich dann erlöst wurden. Da sagte mein Chef, dieser Architekt, Herr Buchwald, haben Sie kein Kartenspiel da, dass wir uns die Zeit vertreiben? Ich sagte, Sie wissen doch, dass ich keine Karten spiele. Ich bin ja Christ, das hatte ich ja bekannt. Aber ich kann Ihnen ja mal eine Predigt hören, rutschte mir raus. Was hast du jetzt gesagt? Der war nicht böse, wisst ihr was? Er sagte, na gut, fangen Sie an. Da habe ich zum ersten Mal, es war überfüllt, ein Mensch in dem Kasten da drin, ja, habe ich ihm von Jesus erzählt und er hörte zu und bedankte sich. Später war ich schon lange Evangelist. Ich hatte in Berlin eine große Evangelisation gehabt in einer Kirche. Da ging ich den Kurfürstendamm lang, wo ich früher gearbeitet habe. Jetzt schon war alles schön geworden. Da sehe ich im Café meinen alten Chef, diesen Architekten, mit seiner Frau sitzen. Und ich bin rein. Und er kannte mich wieder, sagte, wo arbeiten Sie jetzt? Ich sage, ich bin nicht mehr Handwerker, ich bin jetzt Mundwerker. Ja. Sagt er, gut, wo predigen Sie? Ich will kommen. Das wird was anderes sein als in mancher Kirche. Oh, meine Güte. Konnte der sich noch daran erinnern. Und immer wieder sagt er, wo predigen Sie? Laden Sie mich ein. Wenn Sie wiederkommen, hier haben Sie meine Karte. Sie müssen mich einladen. Ich will Sie hören. Da war ich erstaunt. Ich war da so viel hängen geblieben. Als ich wieder mal da war, war er 4 Wochen vorher gestorben. Aber was war ich froh, dass ich diesem Mann etwas von Jesus gesagt hätte. Da war sein Kompagnon auch nett zu mir gewesen. Und ich hatte als junger Kerl eine ganze Abteilung bei ihm bekommen, eine ganze Außensache, musste ich als Jüngster leiten. Man sagte, ja, da ist ein Kunde, der ist ärgerlich, weil wir noch nicht geliefert haben. Sagen Sie doch einfach, Sie sind krank gewesen und deshalb konnte das nicht vorangehen. Ich sage, ich war nicht krank. Ja, Sie sollen es ja nur sagen. Ich sage, aber Sie wollen doch von mir auch nicht belogen werden, nicht? Hat mich gewehrt. Der hätte mich rausschmeißen können sofort. Aber er sagte, dann sagen Sie, was Sie wollen. Und wisst ihr was? Wir bekamen noch einen größeren Auftrag von dem Kunden nachher. Gott hat das gesegnet. Und wir müssen einfach unseren Mann stehen. Ich habe mich nie auf die Hobelbank gestellt und gepredigt. Aber bei Gelegenheiten, wo eine Gelegenheit war, habe ich es dann doch gesagt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich habe dann später, war ja eine Gemeinschaft, wir haben ja im Chor gesungen. Dann haben wir in einem Flüchtlingslager gesungen. Es gab damals über 70 Flüchtlingslager, Menschen, die aus der DDR geflüchtet waren. Und da waren ab und zu Gottesdienste und unsere Gemeinschaft sang auch. Und ich sang auch im Chor mit. Und da war ein Finanzbeamter, der hat nebenbei gepredigt. Der sagte, Mensch, morgen hilft mir gar keiner, da bin ich ganz allein. Und da tat der Kerl mir so leid, dann sage ich, na, vielleicht kann ich dir ein bisschen helfen, ein bisschen Gitarre kann ich spielen. Und der freute sich. Aber ich in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, ich habe mich geärgert, du dummer Kopf, was hast du jetzt dazu gesagt? Ne? Und du musst dich ja hin. Ein Flüchtlingslager mit 500 Männern nur. Und da sagte ich, ja, du musst singen. Da ist noch ein Mädchen von einem anderen Jugendkreis, die kannte ich überhaupt gar nicht. Ja, und dann haben wir uns ein Lied gesucht, was wir beide konnten. Dann haben wir gesungen, die Leute blieben sitzen. Es war vielleicht gut genug. Und dann sagt er auf einmal, jetzt wird uns Willy Buchwald erzählen, wie er zum Glauben gekommen ist. Hatte ich vor Leuten noch nie getan, nur bei Einzelpersonen. Dann habe ich dann angefangen. Dann bin ich öfter hin. Später habe ich anderen Schulde getroffen. Der hatte sein Werk noch gar nicht. Er kam mit 70 Pfennigen nach Berlin. Und ich habe ihm geholfen mit Freunden, dass Jugendliche und andere zum Lastwagen kamen, hat vom Lastwagen auf dem Trümmergrundstück gepredigt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und als ich dann später in der Bibelschule war, kam er an und sagte, willst du nicht mit mir arbeiten? Aber Geld habe ich für dich noch nicht. War ein tolles Angebot, ne? Ja. Und ich hatte andere Angebote auch, aber das zog mich dahin. Und so bin ich dann zu Neues Leben gekommen. Und habe 37 Jahre dann im Missionswerk gearbeitet, konnte frei arbeiten, wie ich wollte. Ich habe bald eine Zeltmission angefangen. Ein Zimmermeister hat mir ein Zelt gebaut, wo ich mitgeholfen habe. Und da gingen 500 Leute rein. Habe ich Zeltmission gemacht. 5 Jahre mit diesem Zelt. Dann habe ich ein größeres Zelt gekauft. Wir haben manchmal Zeltmission gehabt bis 2000 Leute. Ja, und das hatte ich früher nie gehabt. Dachte, du wirst nie predigen können. Ja, und habe wunderbare Dinge auch im Zelt erlebt. Ich weiß noch einmal, hatte ich eine Zeltmission in der Pfalz. Und wir hatten den vorletzten Abend, das Zelt war ganz voll. Und ich bin mitten in der Predigt, da kommt eine Katze mir entgegen. Hinten kommt sie rein und sie geht langsam, guckt nach links und nach rechts, alles fremde Leute, sie ist enttäuscht. Und dann setzt sie sich vor mich hin, vor dem Pult und hört mir zu. Ich dachte nur, was versteht die wohl? Und auf einmal sehe ich, wie sie die Muskeln spannt und springt. Und daneben war die elektronische Orgel und springt darauf. Es war ein hoher Bogen und die Leute haben das alle gesehen. Und es gab einen Applaus für die Katz. Ich habe weiter gepredigt, aber meine Predigt war für die Katz. Die guckten alle dahin. Und auf einmal sehe ich im Blickwinkel, die spannt schon wieder ihre Muskeln. Na, wo springt sie wohl hin? Wisst ihr was? Ein Satz, bums, und dann sahen sie auf meiner Bibel. Schmiegt sich an mich und schnurrt und ist ganz gemütlich da. Nun habe ich erstmal eine Predigt über die Katze gehalten. Hab gesagt, warum ist die Katze gerade zu mir und nicht zu euch? Wir hatten jeden Morgen Gebetsgemeinschaft mit der Mannschaft im Zelt. Und dann kam sie schon am ersten Tag und strich um meinen Stuhl herum und ich habe sie gestreichelt. Und dann kam sie jeden Morgen und hat sich Streicheleinheiten abgeholt. Sag ich, und deshalb hat sie Vertrauen zu mir. So müssen wir mit Leuten umgehen, auch mit bösartigen Leuten. Leuten, die uns gar nicht leiden können, freundlich sein. Und damit Menschen langsam für Jesus gewinnen. Ja, und dann habe ich meine Predigt, dann wieder die eigentliche Predigt weitergehalten. Das sind so kleine Erlebnisse, da könnte ich hier fortfahren. Ja, und ich bekam ja dann auch, weil ich viele Radiosendungen machte mit Anton Schulte, über Radio Luxemburg besonders. Diese Sendung ging nach Polen und Rumänien und ganz, ganz weit und bekam dann Einladungen, ob ich nicht kommen möchte. Anton Schulte sagte, nee, zu den Kommunisten rüber, da will ich lieber nicht, vielleicht kriegen wir Schwierigkeiten. Da habe ich gesagt, ich will es mal wagen. Und bin dann rüber und habe einige Male dort gepredigt und sind viele, viele Menschen zum Glauben gekommen. Manche sind jetzt hier nach Deutschland gekommen schon. Die leben jetzt hier, die sich damals bekehrt haben. Das war damals so. Dann wurde ich eingeladen nach Polen, in die Tschechoslowakei, in die Ukraine, nach Ungarn, Österreich sowieso und so weiter. Dann Afrika, Ghana besonders. Da habe ich auch Bibelschulunterricht gegeben. Ich habe in den Städten gepredigt, aber auch direkt im Urwald. Da, wo man zum ersten Mal, ich weiß noch einmal, hat man mir gesagt, du bist hier, der das erste Mal evangelisiert. Und ich musste den Leuten Gott erklären und wer Jesus ist und die Erlösung. Und so haben sich Leute bei der ersten Predigt bekehrt. Und die Bibelschüler, die ich mit hatte, manche mussten erst noch die Stammesprache lernen, haben nachher diese unterrichtet, 14 Tage und dann ist Gemeinde entstanden. Das war interessant, so habe ich es bei den Indianern auch gemacht. Ich bin mit den Wycliffe-Bibelübersetzern draußen gewesen, noch hinterm Amazonas. Und ich wurde auch nach Brasilien eingeladen, nach Argentinien, nach Chile, Paraguay, Uruguay, Peru und so weiter. In diesen Ländern habe ich Unterricht gegeben, ich habe evangelisiert und vieles andere mehr. Pastoren unterrichtet, auch in Russland besonders. Da wurde jemand gesucht, der Unterricht gibt, wie man Seelsorge macht an okkultbelasteten Leuten. Und da hat man mich vorgeschlagen und Ich hatte einen guten Übersetzer, einen Architekten, der in Deutschland Theologie studiert hatte. Er hat das sehr gut gemacht und hat alles organisiert. Und dann bin ich 10 Jahre immer wieder in Russland gewesen. Nicht nur in den Städten wie Moskau und St. Petersburg, sondern bis nach Kamtschatka. Wisst ihr, wo das ist? Das ist das allerletzte, da geht es schon nach Amerika rüber. Da muss man von Moskau 10 Stunden fliegen. So weit ist das. Also Russland hat allein 10 Zeitzonen, so groß. Da war ich oben im Polargebiet, dann war ich also kreuz und quer am Baikalsee. Der ist 750 Kilometer lang und der tiefste See, den es überhaupt gibt. Ja. Und darum sind die Buryaten, das ist ein besonderer Stamm, der an Buddha glaubt und so weiter. Und da ist es gar nicht so einfach, auch zu evangelisieren. Aber das habe ich hin und her getan. Auch neue Pastoren wurden eingesetzt. Ich hatte in Moskauer Bibelschule Unterricht gegeben und junge Pastoren sind dann dahin. Ich weiß noch einmal, die Stadt, wo die Ladeautos gebaut werden, da fing er nun an, hatte eine kleine Gemeinde. Aber als ich nun mit dem Thema ankam, hat er, er hatte das bekannt gemacht, kamen 1000 Leute, Lehrer und Wissenschaftler, alles dabei. Und dann fragte ich, wer von euch hat mit okkulten Dingen zu tun? Ich habe sie aufgezählt. Das ist der alte Aberglaube, aber dann auch das Neue, was vom Fernen Osten herkommt. Und wer hat das praktiziert und hat seitdem Probleme? 1/3 der Bevölkerung, der Leute, der Besucher hielt die Hand hoch. Wir haben Probleme dadurch. Und Lehrer, alles Mögliche. Und wir haben Pastoren gesagt, wir wissen bald nicht mehr, wie wir mit den Leuten zurechtkommen sollen. Früher war der alte Aberglaube da. Aber jetzt kommen noch viele andere Praktiken dazu vom Fernen Osten. Und das wird hier, das Land wird überschwemmt. Und so habe ich dann Unterricht gegeben, bei vielen Pastoren auch. Und wir konnten viele Menschen auch befreien im Namen Jesu Christi. Denn Dämonen müssen weichen, wenn wir im Namen Jesu wirken und Seelsorge tun. Ja, dann Südamerika. Da war ich in Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay und so. Dann kamen Leute zu mir und sagten, können wir nicht mit dir nach Südamerika fahren? Wir würden gerne deine Kofferträger sein. Wir möchten gerne das Land, die Länder kennenlernen und auch die Gemeinden und die Mission. Ja, haben so viel gefragt, so viel Koffer hatte ich gar nicht. Also musste ich einfach das organisieren und so habe ich 40 Leute beim ersten Mal mitgenommen. Und nachher immer wieder 8 Mal. Und dann unser Geschäftsführer hat dann noch 2 Mal, nachdem wir das ein Missionswerk gegründet hatten, auch noch getan. Und wir haben dort dann mit einer Gruppe, das war 1988, Land gekauft. Ich war mit einigen Pastoren drüben befreundet, in Argentinien auch, die an einem großen Elendsviertel arbeiteten. Mindestens 12.000 Kinder allein dort. Huren waren da, die allein waren, die Babys hatten. Manche Babys hatten noch keinen Namen, sind verhungert. Wir müssen etwas tun. Und da hat meine Gruppe Geld dafür gegeben, dass wir das anzahlen konnten. Und dann haben wir das gekauft. Ich kam nach Hause und habe das Anton Schulte gesagt. Sagt er, du weißt, wir haben kein Geld. Ja, sage ich, die Leute bezahlen das alles, sie haben angezahlt und sie werden das tun. Aber wir müssen ein Werk gründen, damit das nicht über das Hauptwerk geht. Denn dann wird da das Geld vielleicht verbraucht. Wir müssen das, was gespendet wird, dann auch wirklich nach Südamerika schicken. Und so haben wir das Missionswerk Neues Leben Südamerika gegründet. Übrigens, wer sich dafür interessiert, ich habe da ein Rundbrief. Früher habe ich die alle geschrieben als Leiter. Jetzt habe ich ja schon junge Leute dran. Hier habe ich zum Beispiel einen kleinen Jungen. Die ersten 3, die aufgenommen wurden, er gehörte dazu. Der Carlos Saul. Ein ganz kleines Kerlchen. Heute ist er schon Familienvater, ist abgebildet nach 30 Jahren. Und so sind viele gläubig geworden, sind als Kinder aufgewachsen. Evangelium wird verkündigt, wir evangelisieren, wir haben sogar Radioarbeit, Fernseharbeit sogar und noch vieles andere, sogar eine Bibelschule inzwischen. Also es geht vorwärts. Wer sich dafür interessiert, dann ist auch noch ein Prospekt noch da. Und ich habe ein paar Bücher dabei von Erlebnissen. Man kann schon was erleben als Evangelist unterwegs und wenn Licht in dunkle Herzen geht und so weiter. Alles Erlebnisse aus den Evangelisationen, auch manche, die zum Lusten, die Geschichte von der Katze, die ist natürlich auch dabei. Ja, und so weiter. Wer sich dafür interessiert, hinten am Büchertisch ist das zu haben. Ja, und die Zeit ist um, nicht?
Nee.
Nee? Ja. Ich habe natürlich auch schöne Sachen gesehen dann. Nebenbei zum Beispiel das Andengebirge. Ich bin rübergefahren. In Chile habe ich da evangelisiert und so weiter. Und die Iguazu-Wasserfälle. Hat mal jemand davon gehört? Das sind mit die schönsten, die es überhaupt gibt. 3 Kilometer breit, 72 Meter in Kaskaden, in 2 Stufen stürzen die hinab. Das ist die wunderbarste Sache. Da gibt's die schönen großen Schmetterlinge und so weiter. Da bin ich mit diesen Reisegruppen immer auch hin. Die mussten das unbedingt sehen. Ich bin befreundet mit einem, der beim Bundesrechnungshof war, auch kam aus dem Jugendkreis. Und er sagte, Mensch, wir müssen die Botschaften alle in Südamerika prüfen. Du warst doch in Südamerika. Gibt's da was Besonderes zu sehen? Ich sagte, die Iguazu-Wasserfälle, nie davon gehört, sagt er. Als er zurück war, sagt er, jeder war begeistert von uns. Das war das Schönste, was wir überhaupt gesehen haben. Die Iguazu-Wasserfälle. Naja, und dann die Inka-Stätten und so weiter in Peru und vieles andere. So habe ich es nebenbei gesehen. Ich habe auch zu Indianern gepredigt und war bei ihnen in den Hütten. Nicht, das ist ganz einfach, eine einfache Hütte, kommst rein in die Tür, ist keine Tür da, es steht offen, kommst jetzt in die Einbauküche. Die Einbauküche sind 3 Steine, da ist ein Feuer zwischen und ein Pott steht drauf. Die Einbauküche. Und da hinten hängen dann ein paar Matten und Pfeil und Bogen und so weiter. Ja, aber wisst ihr, die waren gläubig geworden durch die Wycliffe-Bibelübersetzer. Es waren 2 Frauen da zum Beispiel. Und wir haben uns, der amerikanische Pilot und ich, wir haben uns angemeldet per Sprechfunk. Und dann sagte sie, ja, als ihr angerufen habt, das war ja laut zu hören, und die Indianer, die sind immer um mich her, die müssen immer alles sehen und hören. Die haben gefragt, wer spricht da? Naja, ein Deutscher. In Deutschland wissen sie, was ist. Die wissen nicht mal, dass sie zu Brasilien gehören. So weit ist das weg. Und dann war die nächste Frage, ist der Mann gläubig wie wir? Die waren erst 2 Jahre gläubig. Dann sagte ich, ja, der predigt sogar. Oh, da waren sie begeistert. Und dann, als wir landeten da zwischen den Bäumen und wir stiegen aus, dann kamen die auf uns zugelaufen. Die schüttelt mir die Hand, klopft auf die Schultern, umarmt mich. Wir haben uns nie gekannt vorher. Aber hier sahen wir einfach Brüder und Schwestern, nicht wahr? Ganz andere Rasse und so weiter. Aber wir liebten uns, weil wir Jesus gehörten. Dann später bin ich bei ihnen gewesen. Nach der Predigt haben sie sich hingesetzt in Gruppen und haben über das gesprochen, was sie in der Predigt gehört haben. Haben mich eingeladen zu sich in den Hütten. Das hätte es früher nie gegeben. Denn die waren ganz schlimm. Sie haben sich gegenseitig die Stimme, die Frauen gestohlen. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Es war schrecklich. Und jetzt war Frieden da. Verändert, total verändert. Die Bibelübersetzer sind mir so, so wichtig geworden. Und hier waren die 2 Frauen allein. Und als ich jetzt hier war, war nur eine Engländerin da. In dem Stamm ganz weit weg, JWD. Keine Straßenbahn, kein Auto, kein Fahrrad. Nichts in der Nähe, gar nichts. Da haben die ihr Leben für gegeben. Und mit einer Freude. Ich habe die Aukas kennengelernt. Auch da bin ich gewesen. Und die eigentliche Missionarin, die ist ja dort auch begraben. Die wollte gar nicht nach Hause. ja, sie hängen die an ihrer missionarischen Arbeit. Wir müssen für diese Leute beten. Nicht? Missionare, die wir draußen haben, wenn wir sie auch nicht unterstützen können. Aber beten ganz bestimmt, denn die sind einsam, sind angefochten, Dämonen, da ist der Dämonenglaube ganz schlimm. Da müssen wir etwas tun dafür. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, in Russland sagte ich schon, ach so, ich habe auch noch viele Reisen gemacht. Israel zum Beispiel, Israel-Reisen, ich glaube, es waren 39. 39, warum? Weil ich so oft sehen wollte, nee, ich kannte es ja nun. Aber um den Leuten die Bibel lieb zu machen. Ich habe Leute erlebt, die wollten nur mal das Land sehen, kannten die Bibel nicht, fingen an, jetzt die Bibel zu lesen. Ach, das ist ja wahr, sagten sie. Das war mir wichtig. Oder andere haben sich bekehrt. Das war mir wichtig. Nicht bloß einfach hier mal sondern dass wir Evangelium dabei verkünden, den Menschen die Bibel lieb machen. Ja, es muss nicht wissenschaftlich sein, aber das sind ja Tatsachen, biblische Tatsachen. Hier hat zum Beispiel in dieser Gegend hat David den Goliath getötet. Ja, woher weißt du das? Selbst der Reiseführer, der Israelite, wusste das nicht. Ich sage, Moment, hier muss irgendwo so ein Bach sein. Der war in dem Jahr zugewachsen. Aber da waren noch die Steine und ein bisschen Wasser war drin. Im nächsten Jahr war wieder alles offen, da war wieder Wasser drin. Und hier haben die Israelis gestanden und drüben die Philister dann auf diesem Feld. Da konnte man das bestimmen. Oder wo Abraham gewohnt hat. Und all diese Dinge. Nicht? Man konnte dann den Leuten dann vorlesen, von hier aus ist Abraham mit seinem Sohn nach Jerusalem gegangen, 80 Kilometer zu Fuß, um seinen Sohn zu opfern. Ja. Und da wurde ja später dann der Tempel gebaut. Das ist mir immer wichtig geworden. Ja, und ich war später auch in Kanada, habe dort evangelisiert, in Amerika, mit Dr. Rochas zum Beispiel, der die Bibelschule in Seeheim leitete und den Auftrag hatte vom Herrn, eine Akademie, eine theologische Akademie zu gründen. Und das wollten wir dann in Seeheim machen. Und er sagte, kannst du nicht mitkommen? Ich war im Vorstand der Bibelschule. Und kannst du nicht mitkommen und erzählen und so weiter. Und dann sind wir in viele Gemeinden in Amerika, wir waren sogar bei der NASA, bei den Wissenschaftlern. Da gibt es einige Gläubige dabei. Werner von Braun ist gläubig geworden, noch in der letzten Zeit, erzählt mir ein Pastor. Ja, und so haben wir dann geworben für diese Arbeit, damit es auch Unterstützung gibt. In Deutschland war man damals noch dagegen. Und so ist das entstanden. Und heute ist das eine wunderbare Akademie oder eine Universität eigentlich, ja. Anerkannt, staatlich sogar, aber mit guten Lehrern, die ich zum großen Teil kenne und befreundet bin, was auch immer noch arbeitet, ja. Wir, meine Frau und ich, wir haben viel Seelsorge. Obwohl wir daheim sind, da rufen so viele Leute an von ganz Deutschland. Einer sagt es dem anderen, ruf doch mal bei Buchwalz an und so weiter. Und dann rufen sie an, wegen irgendwelcher Probleme. Manchmal rufen Pastoren an. Ich habe einen schwierigen Fall und so weiter. Was denkst du dazu? Wie kann man mit dem umgehen? Und so gut, wie wir es können, raten wir dann eben. Also Langeweile gibt es bei uns nicht. Ganz bestimmt nicht. Man betet ja oft, Herr, nimm mich und lass bald eine Entrückung sein. Manchmal denke ich, Mensch, ist ja noch so viel zu tun. Ich möchte am liebsten hier doch den letzten Augenblick ausschöpfen und dem Herrn dienen. Und mir sagte jemand, ja, willst du immer noch predigen, wenn du nun in Rente bist? Ich sage, Mensch, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, als ich damals gläubig wurde. Und jetzt soll ich meinen Mund halten. Jetzt müsste ich ihn am meisten auftun. Und noch geht es, auch wenn man mal so Schwierigkeiten bekommt mit dem Schwindel. Aber es geht noch, dem Herrn sei Dank. Und den Herrn preise ich, dass mir es so gut geht. Ich habe immer von Jesus gesprochen, im Auto mitgenommen. Damals noch die Studenten, da hatten sie keine Autos. Heute haben sie bessere Autos als wir. Ja. Und habe mit ihnen über Jesus gesprochen. Manche wollten aussteigen, aber ich bin zu schnell gefahren. Das ging dann auch wieder nicht. Ja. Und Menschen haben sich im Auto bekehrt. Eine ist Missionarin geworden in Kambodscha sogar davon. Ja. Gott tut das einfach. Und im Flugzeug, ich weiß noch einmal, ich flog nach Ägypten, neben mir war ein Platz frei und man sagte, ja, wir müssen warten, eine Person kommt noch. Und dann kam sie schließlich reingeschirrt, eine ziemlich kräftige Frau, und setzt sich neben mich, beachtet mich gar nicht, packt da rum und so weiter. Endlich war sie fertig und wir waren nun schon oben. Da sagte sie, guten Tag, ich bin Frau Sowieso, ich komme aus Bremen, ich will nach Ägypten geschäftlich. Und Sie, die fahren sicherlich auch, fliegen auch geschäftlich nach. Nein, ich nicht. Ja, wieso denn? Wieso fliegen Sie da in Urlaub? Nein, sage ich, ich habe Dienst. Was für ein Dienst? Erzähl ich, sagt sie, meine Güte, sagt sie, jetzt bin ich vor 4 Wochen aus der Kirche ausgetreten und jetzt muss ich 4 Stunden neben so einem Pastor sitzen. Sag ich, so schlimm, wie ich aussehe, bin ich nicht, sagt sie. Und ja, dann habe ich ihr dann das Heil an Jesus erklärt, auf einmal hörte sie zu. Und sie bat, sagt sie, ich habe eine Tochter. Können Sie mir Material schicken für meine Tochter, dass sie auch so an einer Jugendfreizeit teilnimmt? So unterwegs, und das ist mir öfter passiert. Einmal war ich auch im Flug nach Südamerika, sitzt neben mir eine Dame, ich saß ganz vorne, die war auch erst sehr beschäftigt, auf einmal ist sie fertig und sagt, guten Tag, ich bin die Frau Sowieso. Und dann habe ich sie begrüßt mit meinem Namen und sagte, ja, mein Mann ist der Chefpilot jetzt in diesem Flugzeug. Er fliegt sie nach Südamerika. Aber mich lädt er aus, nämlich in Accra, in Afrika, in Dakar. Und da machen wir Urlaub. Er kommt dann zurück und dann machen wir beide Urlaub. Aber bis Dakar, sagt sie, das ist noch sehr weit, können wir uns nicht unterhalten. Ich unterhalte mich so gern. Ich sage, ich auch. Ja, über welches Thema? Das ist mir egal. Ich sage, mir liegt ein Thema. Dann habe ich angefangen, hört eine Weile zu, sagt sie, hören Sie mal, ich bin aber Atheistin. Ich halte von dem Zeug eigentlich nichts. Aber machen Sie mal weiter, das scheint ja interessant zu sein. Und dann hat sie zugehört. Dann habe ich Traktate rausgeholt, sage ich, Urlaub, da hat man Zeit, da kann man lesen, sage ich. Bitte, wollen Sie es haben? Ja, nehme ich gerne. Auf einmal riefen die alle hinter mir, ja, kriegen wir nichts. Ich hatte so laut gepredigt, dass sie das mithörten. Jetzt kamen Fragen von da. Ich habe mich umgedreht. Ich weiß noch, es war 8 Uhr. Wisst ihr, wie lange ich gepredigt habe? 4 Stunden. Hohe Theologie, 13.000 Meter hoch. Ja. Die haben zugehört. Keiner hat widersprochen. Ja. Und so habe ich das öfter erlebt. In Russland, ich habe ja die russischen Soldaten nur nach dem Krieg kennengelernt. Die waren ja die Sieger über uns. Und ja, manche haben sich nicht gut benommen. Und jetzt in Russland bat mich ein Kommandant, zu 400 Fallschirmjägern zu sprechen. Die mussten damals in den Tschetschenienkrieg und die hatten alle Angst davor. Die Tschetschenen gingen nämlich schlimm ran. Da habe ich gepredigt zu ihnen. Sie hörten zu. Er sagte, ein Viertel vielleicht, ein Drittel vielleicht, ist orthodox, die anderen glauben gar nichts. Und jetzt zu denen sprechen, da habe ich die 3 Hauptleute aus der Bibel genommen. Der am Kreuz, der sagte, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dann habe ich von Cornelius gesprochen. Und dann habe ich gesprochen von Hauptmann in Kapernaum, wie der Jesus bat, seinen Knecht zu heilen. Da habe ich die Offiziere angesprochen. Denn die behandeln oft ihre Leute, die Soldaten, nicht gut. Sag ich, der hat seinen Untergebenen wunderbar behandelt. Der hatte ihn gern. Der hatte Mitleid mit ihm. Sag ich, ihr müsst eure Soldaten gut behandeln. Dann werden eure Untergebenen euch gerne gehorsam sein und so weiter. Dann der Hauptmann Cornelius. Eine Sehnsucht nach Gott. Der hatte sogar einen Hauskreis. Der war judenfreundlich sogar. Der hat natürlich als Soldat seine Pflicht getan. Sag ich, und wenn ihr nach Tschetschenien kommt, passt nicht die Leute, bringt sie nicht unnötig um, tut nur das, was ein Soldat zu tun hat und so weiter. Ich konnte ihnen etwas sagen, wie sie sich auch, konnte auch sagen, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst Jesus annehmen, ihr wisst ja nicht, ob er lebendig zurückkommt. Die gingen nachher alle raus an mir vorbei und jeder sagte, spasiba, vielen Dank, ja. Und da hatte ich Möglichkeiten, nebenbei zu predigen. Und ich muss sagen, das habe ich von Herzen getan. Ja, mir fällt so ein Bild noch ein. In Brasilien, in São Paulo, außerhalb, war ich in einer Baptistengemeinde. Und die hatten dann junge Leute, alles junge Leute, hatten gesammelt und missioniert und haben dann einen Baptist, eine Kirche gebaut und eingeladen und mich auch predigen lassen. Und ich bin nun einige Male dort gewesen. Als ich das letzte Mal da war, war einer, der sagte, kennst du mich noch? Ich habe mich vor ein paar Jahren hier bekehrt. Da war ich 17 Jahre alt. Ich war einer der schlimmsten Verbrecher. Und wisst ihr, was er jetzt war? Gemeindeleiter. So kann Gott Menschen verändern. Das ist das Evangelium, klares Evangelium. Den Menschen sagen, in Liebe sagen, aber auch in aller Entschiedenheit. Als ich nach Berlin kam, ich hatte einen Onkel in Berlin, das war 1950, damals war Reuter regierender Bürgermeister und man hatte Angst, dass die Russen West-Berlin einnehmen. Und deshalb hatten sie überall Lichter angezündet, in den Fenstern und überall waren Lichter. Ein Zeugnis dafür, wir sind für die Freiheit West-Berlins. Und jetzt hatte er eingeladen in die Waldbühne. Das ist also eine in der Natur draußen eine Bühne, ein Stadion mit 24.000 Sitzplätzen. Und er hat einen Vortrag gehalten, aber es war auch Musik da und alles mögliche, Chöre haben gesungen und mein Onkel nahm mich mit. Und dann wurde es langsam dunkel draußen, die Lichter aber im Stadion waren an und er trat auf, der Bürgermeister, und sagte, ich habe euch ja gebeten, jeder sollte Streichhölzer mitbringen. Wir werden gleich das Licht auf meinem Befehl löschen und dann werde ich euch bitten, jeder zündet sein Streichholz an. Und das haben sie dann getan. Das Licht ging aus, stockdunkel. Jetzt sagt er, zündet an. Und jeder nahm ein Streichholz und zündete an. 24.000 minus eins. Warum? Ich hatte keine Streichhölzer mit. Ich wusste nichts davon. Aber wisst ihr was? Jeder erleuchtete seinen Platz, wo er saß. Nicht die ganze Bühne. Jeder seinen Platz, aber alle zusammen haben die ganze Waldbühne hell gemacht. Wunderschön gemütlich war es geworden. So ist es doch mit uns, mit unserem Zeugnis. Wenn wir Zeugnis ablegen in unserer Umgebung, unserer Familie, unserem Freundeskreis, unserem Arbeitsplatz und so weiter. Und jeder an seinem Platz, jede Gemeinde an ihrem Platz. Das ist unsere Aufgabe. Wir gehen auf die Endzeit, wir sind in der Endzeit. Aber wir gehen auf das Ende zu. Jesus wird bald kommen. Und auch die Möglichkeit, wirklich den Glauben zu bezeugen, wird uns mehr und mehr genommen werden. Wir werden eingeengt. Wollen wir uns nicht fürchten davor, sondern einfach unseren Mann stehen, unsere Frau stehen und Zeuge sein. Ich habe wie viele getroffen in Sibirien, die damals schon vor zig Jahren von den Kommunisten verbannt wurden. Und haben treu ausgehalten. Einige haben gesagt, manchmal war es schwer, aber der Herr gab uns immer Kraft. Und wir haben manchmal in der Folter unseren Folterern sagen können, Jesus will auch dich retten. Und manche haben sich bekehrt und denen ist es nachher genauso gegangen wie uns. Treue Leute. Ich war in einer Stadt, da durfte auch kein Russe sonst hin, war nur Militär. Ich war der erste Ausländer, der überhaupt hinkam. Und wir haben die Militärakademie bekommen, konnten predigen, die hat ein großes Haus voll gehabt. Und da waren Leute, die so verfolgt worden waren, so gequält worden waren, aber nicht aufgegeben haben und haben gesagt, der Herr hat uns lieb. Und konnten ebenso das bezeugen, Herr, deine Güte reicht, deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Mein Lieblingslied ist eigentlich das, das wir heute schon kaum noch singen. Ich bin durch die Welt gegangen. Von einer Fürstin, Jolone Ulf. Ja. Von Reuss heißt sie, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh und sie schaffen, sie kommen und gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und jetzt kommt die Botschaft. Es ist ein Ruf vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruh gefunden für alle fern und nah in des Gottes Lammes Wunden am Kreuze von Golgatha. Amen.